Ja, von meiner Seite erstmal wunderschönen guten Morgen, aber vor allen Dingen auch einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen im neuen Jahr und bin gespannt, was wir dieses Jahr auch mit Gott erleben werden. Ich komme gerade in den letzten Tagen vom Studium. Ich war 3 Tage in Wiedenest und wir haben uns mit dem Schriftverständnis auseinandergesetzt. Wie wurde die Bibel eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten verstanden, ausgelegt? Was ist das eigentlich? Ist die Bibel ein besonderes Buch oder ein ganz gewöhnliches? Wie muss man damit umgehen? Mir fiel gerade so, als wir das Lied sagen, rede du, Vater, zu uns ein. Das ist ein Aspekt aus dem Studium, mit euch teilen will, bevor ich mit der Predigt anfange. Oft geht es mir so, wenn ich hier vorne stehe, dass ich denke, was bringt das eigentlich? Da machen wir schöne, fromme Worte, die sind vielleicht auch gut vorbereitet, halbwegs gut vorgetragen. Ihr kommt hier und genießt das auch irgendwie, aber was löst das aus? Was ändert das? Und ich finde es ganz interessant bei dieser Frage nach der Schriftauslegung, dass unter anderem Calvin, aber auch ein paar andere sagten, auf der einen Seite, ja, das ist das Wort Gottes. Gott hat all das, was er gemacht hat, bei den Propheten, bei den Aposteln, in seinem Wort festgeschrieben. Und wir können das lesen und er bindet sich selbst auch daran. Aber es braucht immer auch eine innere Lehre. Es braucht immer auch den Heiligen Geist, der uns das Ganze aufschließt, der diesen geistlichen Sinn des Wortes Gottes uns ein Stück weit offenbart und uns dann auch herausfordert, zum Täter des Wortes zu werden. Das wünsche ich mir, nicht nur für diese Predigt, sondern auch für dieses Jahr, dass es nicht einfach nur eine nette, fromme Rede bleibt, dass wir nicht nur nett zusammenkommen, weil es hier schön kuschelig und warm ist und nicht so glatt wie draußen, sondern dass wir den Wunsch haben, Gott kennenzulernen, ihm näher zu kommen und aus seinem Wort wirklich Gewinn zu haben, ihn darin kennenzulernen. So, und jetzt bete ich und dann fange ich mit der Predigt an. Das ist das, was wir nicht tun können, dass dein Wort, dass das Menschenwort Gottes Wort wird, dass du uns ansprichst. Und was gut ist, dass wir dich darum bitten dürfen, dass dieses Wunder geschieht, dass du uns aufschließt, wer du bist und was du uns zu sagen hast. Schenke du uns das diesen Morgen. Amen. Ich habe euch was mitgebracht. Max, hilfst du mir? Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen Stein geliebt? Max? Nee, Max. Marc, du hast schon mal einen Stein geliebt?
Ja.
Ja? Magst du kurz berichten?
Ich habe einmal mir einen Schatz um den Gordon noch gesehen, aber viel kleiner Problem, ein Schmusestein.
Ein Schmusestein?
Ein, der ganz weich in der Hand ist, den habe ich dann mit meiner Hosentasche stecken können im Urlaub und die Wochen danach noch und schmus den, wenn ich meine Hand in der Tasche
habe. Nicht schlecht? ihr überrascht mich. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit dieser Antwort gerechnet. Das macht aber nichts. Da hinten gibt es noch Steinliebhaber.
Ja, mein
Ich komme da vielleicht nachher mal drauf zurück. Ein sehr schönes Beispiel. Für alle anderen, die sagen, Stein lieben ist jetzt irgendwie ein bisschen schräg, habe ich euch einen schönen mitgebracht. Ich finde, der hat so alles, was ein guter Stein braucht. Der ist nicht zu klein, den verliert man nicht. Der ist auch noch gerade so groß, dass man ihn tragen kann. Also kann man so mit sich rumnehmen. Ich finde, ein Vorteil, wenn man einen Stein liebt, dass der keine Widerworte gibt. Das finde ich schon mal ein ganz gutes Argument, um mal einen Stein zu lieben. Meine Frau ist nicht da, ich darf das heute. Aber es gibt auch einen entscheidenden Nachteil. Was könnte das sein? Warum kommen die meisten von uns nicht auf die Idee, einen Stein zu lieben? Arne. Arne, top. Nächstes Mal machst du die Predigt. Ein Stein ist leblos und vor allen Dingen kann er meine Liebe nicht erwidern. Wenn ich jemand liebe, wünsche ich mir doch irgendwie auch geliebt zu werden. Wünsche ich doch, dass etwas Gemeinsames entsteht, eine Beziehung entsteht. Und das stelle ich mir beim Stein doch relativ schwer vor. Dem kann ich vielleicht meine Zuneigung geben, dann kann ich auch mal, wie hat Markus beschrieben, abends kuscheln. Aber irgendwie so richtig was zurückkommt doch nicht. Und deswegen ist ein Stein, glaube ich, nicht das geeignete Objekt für Liebe. Ich habe den Einstieg gewählt, weil es heute in dem Text auch um einen Stein geht, besser gesagt um ein steinernes Herz. Thomas hat uns die Jahreslosung schon ein bisschen vorgelesen, aber nur auszugsweise. Die Jahreslosungen sind ja immer so ein bisschen verkürzt. Ich lese euch zwei Verse aus dem Hesekielbuch, Kapitel 36, 26 bis 27 vor. Hier heißt es: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will euch meinen Geist geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte tun und meine Rechte halten und danach tun. Also es geht hier um dieses steinerne Herz, da ist die Analogie und ich will da immer mal wieder drauf zurückkommen. Ein bisschen ausholen zu dem Kontext, in dem diese Jahreslosung, ja, oder in dem dieser Spruch in der Bibel steht. Diese Worte spricht der Prophet Hesekiel vor ungefähr 2600 Jahren. Eigentlich war Hesekiel Priester von Beruf, also so einen ähnlichen Job, wie ich jetzt hier gerade mache, und zwar in Jerusalem. Allerdings wurde er im Alter von 26 Jahren aus seiner Heimatstadt vertrieben. Der König Nebukadnezar vom Babylonischen Reich hatte Jerusalem eingenommen und hat so die obere Schicht des Volkes in die Gefangenschaft geführt. Alles, was Rang und Namen hatte und Bildung hatte, wurde verschleppt. Das machte man damals so. Circa 4 Jahre später, im Alter von 30 Jahren, erlebt er eine Berufung. Gott selbst begegnet ihm und sagt: Du sollst Prophet sein, du sollst derjenige sein, der meinem Volk mein Wort sagt. Wenn man so reinguckt, wie dieser Job aussah, den Gott hier dem Hesekiel gibt, dann ist der Hesekiel nicht zu beneiden. Die geistliche und politische Lebenswirklichkeit des Volkes Israels war verheerend, in Gefangenschaft geführt, irgendwie zerpflückt. Das Volk wollte nicht so richtig was von Gott wissen, hatte sich an unzähligen Dingen versündigt und verstieß gegen viele Gebote Gottes. Und dennoch war da so ein gesundes Selbstbewusstsein als Volk Gottes. Man war zwar weit weg von dem, was Gott auch verheißen hatte, das heilige Land, der Tempel war vielleicht fern, und dennoch glaubte man, ach, so schlimm wird es schon nicht sein. Irgendwie, wir bleiben ja das auserwählte Volk Gottes, wir bleiben Kinder Abrahams, und das wird nur eine kurze Zeit sein, wo es mal ein bisschen schlecht läuft, und bald sind wir wieder richtig schön zu Hause und alles wird gut. Es gab, so heißt es in der Bibel, falsche Propheten, ja, die dem Volk Mut machten, genau daran zu glauben. Alles nicht so schlimm, bald wird es wieder gut. Halt noch kurz durch. Habt ihr schon mal einen Steinschlag auf eurer Windschutzscheibe gehabt? Ich habe gerade einen, ich habe es noch nicht geschafft, den zu reparieren. Glücklicherweise gibt es dafür ja Versicherungen. Die werben damit, reinfahren und irgendwie, die tauschen da wieder nicht mal die Scheibe aus, sondern irgendwas machen die und danach ist die Scheibe wieder heile. Allerdings würde mich schon interessieren, wie so eine Versicherung oder so ein Scheibenreparaturbetrieb reagieren würde, wenn ich mit folgendem Auto dort vorgefahren käme. Im Prinzip kann man sagen, das war Hesekiels Auftrag von Gott, dem Volk klarzumachen, du hast nicht einen kleinen Fehler in der Scheibe, wo man ein bisschen dran rumdoktern kann, wo man ein bisschen reparieren, überkleben oder spachteln kann. Da liegt so ein Stein. Das Ding ist kaputt. Da ist total Schaden. Da ist nicht mehr viel zu machen. Du hast das Ding vor die Wand gefahren. Hier ist keine Reparatur möglich. In teilweise sehr drastischen Bildern und Vergleichen ist der Hesekiel herausgefordert, dem Volk genau diesen Zustand vor Augen zu malen, zu sagen, hier geht's nicht weiter. Die Beziehung zu Gott ist im Prinzip tot. All das, worauf du hoffst, all das, was Gott dir vielleicht auch verheißen hat, sieht gerade so aus. Selbst den Tod seiner eigenen Frau, die bei der Belagerung umgekommen ist, muss Hesekiel darauf deuten, auf den Zustand, ja, wie die Situation zwischen Gott und seinem Volk ist. Da ist etwas kaputt gegangen, da ist etwas gestorben und er vergleicht es eben mit diesem Stein. Er sagt, euer Herz ist wie ein Stein, Beziehung ist nicht mehr möglich. Ihr seid nicht mehr in der Lage, Gott zurückzulieben, nach seinen Geboten zu handeln. Ja, ein Totalschaden im Prinzip. Und er weist darauf hin, dass Gott das auch äußerlich sichtbar machen wird, dass dieser Totalschaden eingetreten ist. Gott hatte dem Volk das Land versprochen, das Land Kanaan. Da waren sie jetzt teilweise schon herausgeführt worden. Das Land hatten sie schon verloren. Und dann hatten sie ja diesen Glauben, dass Gott selbst im Tempel bei ihnen wohnt. Und Hesekiel weist darauf hin, dass auch das zerbrechen wird, dass der Tempel zerstört wird und dass wirklich auch äußerlich sichtbar wird, hier ist etwas kaputt gegangen. Gott und sein Volk, das passt gerade nicht mehr zusammen. So kommt es 7 Jahre später auch. In Hesekiel 33, Vers 21 heißt es, im 12. Jahr, am 15. Tag des 10. Monats unserer Gefangenschaft, begab es sich, dass ein Flüchtling von Jerusalem zu mir kam und sprach, die Stadt ist geschlagen. Wenn man historisch nochmal reinguckt, ist es ganz spannend. Es gab ja falsche Bündnispolitiken. Der eingesetzte König in Jerusalem, der eigentlich zu Babylon halten sollte, hat sich mit den Ägyptern verbunden. Und das fand der natürlich nicht so gut. Und dann ist er hingegangen, hat nochmal Jerusalem erobert und ist extra nochmal mit einer Delegation hingegangen, um dann die Stadt zu schleifen, um sie kaputt zu machen. Und Israel, alles, was auch ihre Identität war, den Tempel, die heiligen Gerätschaften wegzunehmen und dafür zu sorgen, dass aus dieser Region kein Unheil mehr kommt. Und das ist jetzt ganz spannend. Hesekiel hat viele, viele Jahre daran arbeiten müssen, gegen falsche Propheten diesen Totalschaden darzustellen, zu sagen, hier ist etwas kaputt gegangen. Und in dem Moment, wo dieser Totalschaden total sichtbar ist, wo nichts mehr zu hoffen ist, wo nichts mehr zu glauben ist, bekommt er einen neuen Auftrag und darf mit dem, was wir in der Jahreslosung lesen, dem Volk gegenübertreten und sagen, auch wenn der Zustand im Moment total kaputt ist, Gott hat das Ende noch nicht geschrieben. Gott hat Hoffnung für dieses Volk und Gott wird etwas neu schaffen, was weit über das hinausgeht, was gerade verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass diese Verheißung, die hier steht im Hesekiel, mehrere Stufen von Erfüllung kennt. Einmal ist es natürlich eine Verheißung, die dem Volk Israel gegeben wird. Da heißt es, ihr werdet dieses Land zurückbekommen. Ich will eure Sünden hinwegnehmen. Ich will wieder mitten unter euch leben. Aber ich glaube auch, dass es Wirkung für uns heute und vielleicht auch darüber hinaus noch hat. Da komme ich aber gleich erst zu. Weißt ihr, wie euch das geht, wenn ihr so Jahreslosungen hört? Das sind immer so erbauliche Texte mit einem schönen Bild dahinter. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Da freut man sich drüber. Das hängt man sich schön übers Nachtschränkchen oder über den Spiegel. Aber eigentlich, wenn man genauer hinguckt, dann steckt doch hier in diesem Satz in erster Linie auch erstmal ein Urteil drin, bevor etwas Neues entstehen kann. Ich weiß nicht, wenn ich zu irgendjemand von euch sage, wer hat ein Auto, was nicht mehr so richtig dolle ist, aber was er total lieb hat? Der Peter, genau. Wenn ich dem Peter sage, Peter, ich will dir ein neues Auto schenken, dein altes ist echt total Schrott, dann wird der Peter sich bestimmt freuen, dass er vielleicht ein neues Auto bald kriegt, aber vielleicht wird er auch sagen, ey, aber so Schrott ist das noch gar nicht. Das fährt noch und ich habe das gern. Beim Auto ist das Beispiel noch relativ leicht zu greifen, aber wenn wir konkreter werden, wenn ich sage, das darf ich keinen Namen nennen, hey Samuel, ich will dir einen neuen Charakter schenken, dann merke ich schon, dass in dem Geschenk auch gleichzeitig eine Verurteilung steckt. Dein alter Charakter taugt nichts. Dein alter Charakter ist zu Ende gekommen, mit dem kommst du nicht weiter. Also da, wo etwas neu gemacht werden muss, ihr habt das bei dem Auto mit dem Steinschlag gesehen, da steckt erstmal drin, das Alte ist kaputt. Das Alte ist nicht mehr zu gebrauchen, das Alte ist nicht mehr zu reparieren. Und wenn ich das an mich rankommen lasse, dann tut das auch ein Stück weit weh. Das ist eine Bankrotterklärung, festzustellen, wo bin ich zu Ende gekommen? Wo ist mein Herz versteinert? Wo geht es einfach nicht weiter? Wenn die Bibel hier davon spricht, dass das Herz versteinert ist, dass das Herz des Menschen zu Ende gekommen ist, dann meint sie damit eigentlich all das, was uns ausmacht. Unser ganzes Wesen, unseren Willen, unsere Emotionen, auch unseren Verstand. Und spricht hier ein relativ klares und sehr, sehr hartes Urteil, das wir als Menschen, glaube ich, nicht gerne hören. Mit all dem, was dich ausmacht. Versteinert. Totalschaden, nicht genug. Ich glaube, Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir ihm die Ehre geben können, damit wir ihm lieben können und mit ihm in Beziehung leben können. Dass wir, anders als der Stein, seine Liebe, die er zu uns hat, erwidern können. Dass wir resonieren können. So wie Gabriel das gerade schön gesagt hat, da ist jemand, den kann man lieben und der liebt zurück. ein echter Herr Stein und nicht nur jemand aus Stein. Jesus sagt im Neuen Testament, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Ich glaube, es ist das Ziel von uns als Menschen, ja, Gott so zu begegnen. Ein bisschen später in Johannes 14, 21 sagt er, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Das ist also nicht nur ein theoretisches, auch irgendwie habe ich dich so lieb und abends kuschel ich dich mal, Gott, sondern es hat etwas, was ins Leben hineingeht, ins Verhalten hineingeht, in unser ganzes Wesen hineingeht. Hieran zeigt sich unsere Liebe zu Gott. Dieser Losungstext zeigt, das versteinerte Herz ist zu dieser Liebe nicht in der Lage, ist zu dieser Resonanz nicht in der Lage. Zum Glück beschreibt diese Erkenntnis, ähnlich wie beim Volk Israel, ja, nicht das Ende, sondern auch in uns. So der zweite Teil der Erfüllung will Gott dieses Neue schaffen. Ändert sich der Fokus. In dem Moment, wo Gott uns vor Augen geführt hat, hier ist was kaputt gegangen, hier ist was versteinert in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, macht er sich auf, um neue Dinge zu schaffen und zu versprechen. Ja, man könnte vielleicht sagen, für die Ärzte unter uns so, Gott ist derjenige, der eine Herztransplantation vornimmt. Der sagt, hey, gib mir dieses alte, versteinerte Herz, das dazu nicht in der Lage ist. Und ich will dir ein neues geben. Fleischern ist ein komischer Begriff, aber eins, das schlägt, eins, das lebt, eins, das lieben kann, eins, das in der Lage ist, die Liebe Gottes zu erwidern. Ich glaube, wir kommen ja gerade von Weihnachten, wenn wir auf dieses Weihnachtsgeschehen kommen, gucken, wo Gott in diese Welt hineinkommt, wo er Mensch wird und wo er letztendlich dann an Golgatha für uns stirbt. Das ist dieses sichtbare Ding, Gott schafft etwas Neues. Gott möchte uns erneuern, er möchte das, was bisher versteinert war, wieder lebendig machen. Er möchte all das, was kaputt gegangen ist, wo Lieblosigkeit zwischen uns und Gott herrschte, hinwegnehmen und ersetzen durch etwas Neues. Paulus bejubelt das im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also das Alte ist hinausgekommen. All das, was stört zwischen Gott und mir. Und es ist etwas Neues hineingekommen. Ein resonanzfähiges Herz. Jetzt müssten wir die Ärzte unter uns befragen. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich stelle mir das so vor, jemand braucht ein neues Organ. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand ein neues Organ braucht. Als Arzt würde man sich doch wünschen, wenn man ein neues Organ dort eingepflanzt hat, dass die Ursache für das Kaputtgehen des alten Organes danach verschwindet. Also, wenn ein Alkoholiker kommt, dessen Leber kaputt ist, man pflanzt ihm eine neue Leber ein, der sagt, Dankeschön für die neue Leber, das ist total klasse, und macht sich dann erstmal ein Korn auf. Das wäre für den Arzt schon recht schade, oder? Ich glaube, deswegen steht hier nicht nur, dass Gott uns ein neues Herz schenken möchte, sondern dass Gott uns auch einen neuen Geist schenken möchte. Gott möchte eben nicht, dass er einmal was neu macht und dann wird das so Stückchen für Stückchen wieder zum Stein. Dass sich in den Rahmenbedingungen nichts ändert, weil wir Menschen sind, weil wir Menschen bleiben, sondern er möchte uns seinen göttlichen Geist geben in uns hinein und möchte dafür sorgen, dass ja, das, was er neu geschaffen hat, das, was er uns neu geschenkt hat, auch so lebendig bleibt und auch immer wieder neu lebendig gemacht werden kann. Deswegen schenkt er uns seinen Geist, ja, um seinen Willen kennenzulernen und nach seinem Willen zu fragen. Und ja, ich finde diese letzte Passage in der Jahreslosung ja gar nicht drinsteckt. Ich will solche Leute aus euch machen, die meine Gebote halten, die meine Rechte tun. Das finde ich so eine schöne Folge. Gott geht es nicht nur darum, dass wir uns ein bisschen besser fühlen, dass wir ein bisschen frommer sind oder so. Gott möchte wirklich in unser Verhalten eingreifen, möchte auch die Rahmenbedingungen ändern, möchte uns ja, unser neues Herz auch so lebendig erhalten. Bei der Predigt vorbereiten habe ich gesagt, hier muss man vielleicht noch eine kleine Klammer setzen, weil wenn man so ehrlich vor sich ist, selbst wenn man diesen Geist Gottes empfangen hat, stellt man doch immer wieder fest, irgendwie hat unser Leben doch immer diese Steintendenz. Das ist doch immer wieder auch versteinert und immer wieder auch die Dinge einschleichen, wo man denkt, das war doch gar nicht Gottes Wille. Ich glaube, dass es noch eine dritte Stufe der Erfüllung dieses Wortes gibt, dass es eines Tages diesen Zustand gibt, wo wir ganz vom Geist Gottes durchdrungen sind, wo das hier Wirklichkeit wird. Und im Moment sind wir immer so in diesem Zwischending. Wir haben diesen Geist geschenkt bekommen, wir dürfen diesem Geist Raum geben und ja, Gott auf der Spur sein und da, wo wir fallen, da, wo wir ja, auch Tendenzen zum Steinern immer wieder neu aufstehen. Also schon eine neue Qualität als das, was das Volk Israel hier hatte. Aber es ist auch noch nicht zu Ende gekommen. Eines Tages, das ist das Ziel, wird es diesen Zustand geben, wo Gottes Wille gleich unser Wille ist. Und im Moment ringt das eben noch mit uns. Und es ist die Frage, wie viel Raum geben wir eigentlich dem Willen Gottes in unserem Leben? Ich glaube, wir dürfen diese Verheißung der Jahreslosung auf uns beziehen. Wir dürfen da unseren Namen einsetzen und das ganz selbstbewusst sagen, ja Herr, ich will das. Ich will ein neues Herz. Ich will einen neuen Geist. Erneuert du mich. Und in ganz konkreten Bezügen, wo wir wissen, unser Herz sieht gerade so aus, dürfen wir das aussprechen und sagen, Herr, nimm mir das weg. Reiß das raus. Nimm diese Herztransplantation in meinem Leben vor und schenk mir deinen Geist, damit ich lernen kann, ja, mehr in diesem fleischenden Herz zu leben. Ich finde, das ist ein anderer Vorsatz für ein neues Jahr. Also dieses klassische, ich will dieses Jahr mehr Sport machen oder ich will mich bemühen, dieses oder jenes nicht mehr zu tun. Es ist das Einwilligen, ein Geschenk Gottes, zu sagen, ja Herr, schenk mir das. Erneuer du mich. Ich möchte dir auf der Spur sein. Ich will von deinem Geist mein Leben erneuern lassen. Wer Kinder hat, der kennt das. Wenn ich meinen Kindern etwas verspreche, dann fordern die das auch von mir ein. Das vergessen die nicht. Wenn ich sage, ihr dürft heute irgendwann noch Computer spielen, dann bin ich noch nicht mal zu Hause. Dann stehen die und sagen, Papa, du hast doch gesagt, ich darf heute noch Computer spielen. Kann ich jetzt? Und ich glaube, es ist eine gute Eigenschaft, die Gott auch von uns in dieser Frage fordert. Ich glaube, Jesus macht uns Mut, das Gleiche zu tun. Er will uns seinen Geist, er will uns das, was er versprochen hat, schenken. In Lukas 11, Vers 13 heißt es, wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Ich glaube, so wie meine Kinder das machen, dürfen wir das auch bei Gott machen. Wir dürfen so ganz naiv sagen, hey, du hast das versprochen, gib mir, und zwar jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt, ich will das haben. Ich habe was verstanden, ich will das haben. Und ich habe gedacht, vielleicht ist so ein neues Jahr eine gute Möglichkeit, Dinge auch nochmal konkret zu machen, vielleicht ja auch aufzubrechen und die Dinge auch für sich selbst auch symbolisch nochmal festzumachen und dieses Gib mir, ja, auch einmal auszusprechen und zwar tätig. Ihr seht hier hinten, ja, einmal hinten und einmal hier vorne so einen Tisch, da liegen so kleine Herzen drauf, das ist natürlich nur ein Symbol, aber wer dieses Empfinden hat, Mensch, so möchte ich ins neue Jahr starten. Ich möchte all das, wo ich merke, das ist versteinert bei mir, das ist nicht zur Liebe fähig. All das, wo ich merke, ja, ich resoniere gar nicht mehr für Liebe Gottes, ich frage nicht nach seinem Willen, ist mir eigentlich egal oder ich habe keine Kraft dazu. All das möchte ich Gott bringen, möchte sagen, Gott, nimm das weg. Und ich möchte dieses neue Herz haben. Und ich möchte diesen neuen Geist haben, der, ja, etwas Neues in mir schafft. Diesen Weg, den Gott für mich vorgesehen hat, ja, auch mit mir geht. Wer diesen Wunsch hat, den möchte ich gleich einladen, zu diesen beiden Tischen zu kommen. Und sich einfach so als Symbol und als Aussage für gib mir, Herr, so ein Herz wegzunehmen. Das mit nach Hause zu nehmen, zu sagen, ja, Herr, ich will das, gib mir das. Und wenn ihr Lust habt, das vielleicht auch nochmal miteinander auszusprechen, dann bleibt doch kurz an dem Tisch einfach stehen. Vielleicht stehen da ja noch ein paar andere. Und dann sprecht euch das vielleicht auch gegenseitig zu. Sprecht es aus vor Gott. Herr, gib mir dieses neue Herz. Gib mir diesen neuen Geist. Ich will einer von diesen Leuten werden, die in deinen Wegen wandeln, die nach deinem Willen tun. Ich möchte, ja, das so als Überschrift nicht nur für dieses neue Jahr machen, sondern als Überschrift für mein Leben. Ihr habt da die ganze Lobpreiszeit für Zeit. Es gibt da keine Regel für, sondern jeder so, wie er möchte. Es ist ein Angebot, ja, Dinge für sich auch einmal festzumachen und zu begehen und nicht nur so still in seinem Herzchen zu bewegen, sondern sich aufzumachen und zu sagen, ja, Herr, schenk du mir das. Ich möchte ein neues Herz. Ich möchte einen neuen Geist. Kommt einfach während der Lobpreiszeit in aller Stille, so wie ihr es braucht. Amen.
Bevor wir jetzt in den Lobpreis gehen, möchte ich, dass es spontan